Wir werden heute unsere Transformationsreihe vorläufig beenden. Wir haben ja aus mehreren Perspektiven nachgedacht über die Frage, wie verändern wir uns? Was verändert uns? Und heute, wie schon mehrfach angekündigt, stellen wir uns die Frage, wie geschieht eigentlich Transformation durch Leiden? Je näher dieser Gottesdienst kam, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich zu groß, dieses Thema, für einen einzigen Gottesdienst, für eine Predigt. Das Thema Leid hat so unglaublich viele Facetten, Dimensionen. Und deshalb kann ich heute einfach nur mal so mit euch auf den Aussichtsturm steigen und einfach mal einen Blick werfen auf dieses Thema. Euch ein paar Gedanken mitgeben, vielleicht einen kleinen Türöffner geben für euch, damit ihr weiterdenken könnt, euch weiter mit diesem Thema beschäftigen. Also bitte erwartet jetzt nicht irgendeine allumfassende Antwort auf diese Fragen, die uns damit bedrängen. Aber ein klein wenig glaube ich, dass uns doch die Tür aufgehen wird und wir die Richtung sehen werden. Stellt euch vor, es würde auf der ganzen Welt nur eine christliche Kirche geben. Also nicht so verschiedene Konfessionen und Denominationen. Im Moment sind es weltweit leider um die 40.000. Stellt euch vor, es würde nur eine einzige Kirche geben. Eine einzige christliche Kirche und alle ungefähr 2 Milliarden Christen, die wir so ungefähr schätzen auf diesem Globus, würden dieser einen großen Gemeinde angehören. Und stellt euch vor, diese eine große weltweite Gemeinde würde einen Flyer entwerfen oder eine Homepage gestalten. Auf diesem Flyer, auf dieser Homepage, da würde ja stehen, was ist eigentlich dran am christlichen Glauben? Warum solltest du, lieber Atheist, lieber Moslem, lieber Hindu, lieber Animist, was auch immer du bist, warum solltest du Christ werden? Was haben wir zu bieten? Was ist bei uns Christen im Angebot? Ja, so macht man das ja normalerweise, wenn man einen Flyer gestaltet oder eine Homepage. Übrigens arbeiten wir auch gerade daran, unsere Homepage zu modernisieren und schöner zu gestalten. Ich denke, das wird auch demnächst irgendwann mal soweit sein. Was würden wir da reinschreiben auf diese Homepage? Der Paulus hat uns im Römerbrief im 5. Kapitel in den ersten 5 Versen so etwas mitgegeben, wo er geschrieben hat, das ist wirklich klasse am christlichen Glauben. Damit gestalten wir unsere Werbeseite. Also, liebe PR-Agentur unserer großen weltweiten christlichen Gemeinde, das muss auf die Homepage. Und das meint er mit dem Stichwort rühmen. Das ist so ziemlich so in der Mitte dieser Seite hier. Wir haben Grund, uns zu rühmen. Das meint er damit. Das ist das, womit wir werben. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das ist das, was uns auszeichnet als christliche Gemeinde. Und er entfaltet in den ersten Versen ein wunderschönes Bild dessen, was christliche Gemeinde ausmacht. Er sagt, wir sind bei Gott angenommen. Vers 1. Wir sind bei Gott angenommen. Jeder von uns sehnt sich nach Annahme. Bei jedem von uns ist tief in unserem Herzen, in unserer Seele dieser Wunsch, dazu zu gehören, angenommen zu sein. Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du bei Gott angenommen. Du hast Frieden mit Gott. Friede, das meint eine umfassende, heile Gemeinschaft. Shalom. Etwas, wo du dich wohlfühlst. Friede, das ist das, wo du deine Straßenschuhe ausziehst und deine Hausschuhe anziehst, weil du daheim bist. Das ist Friede. Friede, das ist das, wo du endlich den ganzen Stress von der Arbeit draußen lassen kannst, wo du den Anrufbeantworter anschaltest und sagst, jetzt ist Friede, jetzt ist Ruhe, jetzt atme ich auf, das ist Friede. Du hast Vertrauen, Vertrauen zum lebendigen Gott. Wir können das hier mitlesen. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens. Und du hast Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, all das, was da drin steckt in diesem Wort Gnade. Und deshalb sagt Paulus, wir rühmen uns. Wir schreiben das in unseren Flyer. Das gehört auf unsere Homepage. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben Hoffnung. Christen haben Hoffnung. Das zeichnet uns aus. Wir haben eine Perspektive. Eine Perspektive, die diesen Weg auf dieser Welt übersteigt. Eine Sicht öffnet auf etwas, das größer ist als diese Wirklichkeit, die uns manchmal hier so zu schaffen macht. Wir haben Hoffnung. Ihr würdet sicher mit mir darüber übereinstimmen. Ja, das gehört auf unsere Homepage. Das ist klasse. Und das sollten wir einfach wirklich auch einmal feiern und uns bewusst machen. Der christliche Glaube ist ein Glaube der Hoffnung. Der christliche Glaube ist ein Glaube der Freude und der Zuversicht. Und ich sage das deshalb, und das steht auch ganz bewusst bei Paulus zu Beginn, weil wir manchmal auch im Christentum so eine Strömung haben, wo es heißt, es ist alles so schwer. Manchmal waren unsere pietistischen Väter und Großväter so ein bisschen in dieser Stimmung. Wir gehen hier durch das Jammertal. Und es ist alles so drückend und alles so schwer. Und hier ist gar nichts schön. Das ist nicht die Perspektive des christlichen Glaubens. Wir leben nicht in einer ununterbrochenen Depression hier auf dieser Erde. Wir haben Hoffnung. Es hat uns jemand das Licht angezündet in der Dunkelheit. Im Advent wird das wieder das Thema sein. Ein helles Licht ist aufgegangen über denen, die im Dunkeln wohnen. Das ist Adventsbotschaft. Es hat uns jemand Licht gebracht. Es hat uns jemand Hoffnung gebracht. Es hat einer den Tod überwunden. Das ist Hoffnung. Wir leben nicht in einer fortwährenden Depression. Wir müssen nicht alles schlecht finden. Wir müssen nicht die Augen zumachen vor all dem Schönen, das es hier auch gibt in dieser Welt. Wir dürfen unser Leben leben unter dieser Perspektive. Jesus Christus hat das Schicksal dieser Welt gewendet. Durch sein Kommen in diese Welt und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Aber jetzt kommt der Schock. Wenn wir auf diese Homepage von Paulus schauen, dann steht da noch etwas. Dann steht da etwas, das wir niemals auf unsere Homepage schreiben würden. Dann steht da, Vers 3, mehr noch, wir rühmen uns auch der Leiden. Wir rühmen uns auch der Leiden. Hat sich Paulus verschrieben? Gehört das wirklich in einen Flyer? Das ist doch das Thema, das wir am liebsten verdrängen. Das wir tabuisieren. Und auch da gibt es christliche Strömungen, die sagen, eigentlich muss das gar nicht sein, das Leiden. Wenn du an Jesus glaubst, dann geht's dir gut. Dann machst du Money. Dann bist du gesund. Dann bist du nicht krank. Und wenn du krank bist und wenn du leidest, dann glaubst du nicht richtig. Dann machst du irgendetwas falsch. Dann komm zu uns, in unsere super-duper Kirche. Und Paulus hätte gesagt, in dieser Kirche bin ich nicht, in dieser super-duper Kirche. Das ist nicht meine Kirche. Und er hätte gesagt, das ist auch nicht die Kirche Jesu Christi. Vielleicht ist das deine Fantasiekirche. Vielleicht ist das die Wellness-Kirche, die uns so eigentlich überall sonst angeboten wird, in der Werbung und so. Nimm die richtige Margarine und du findest schon den richtigen Ehepartner. Komm in die richtige Kirche und alles wird gut. Und Paulus sagt, das ist nicht meine Kirche. Und das ist nicht die Kirche Jesu Christi. Denn die Kirche Jesu Christi ist die Kirche dessen, der gelitten hat. Die Kirche Jesu Christi, das ist die Kirche des Gekreuzigten. Und ich habe mich oft gefragt, warum 4 Evangelien sich so ausführlich mit der Passionsgeschichte von Jesus Christus beschäftigen. Das wird ja in einer unglaublichen Ausführlichkeit erzählt. Man hätte das auch abkürzen können. Ja? Es gibt auch im Neuen Testament wunderbare, komprimierte Sätze, wo das Leiden von Jesus Christus sozusagen abgekürzt in einer kurzen Formel steht. Das hätte doch eigentlich genügt. Er litt und starb und stand auf und jetzt ist alles gut. Ich glaube, dass wir deshalb so ausführliche Passionsgeschichten in der Bibel haben, um deutlich zu machen, Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch und er litt. Ich würde euch gerne mal fragen, ihr müsst jetzt natürlich nicht die Hand heben, wer von euch, wer von uns möchte gerne so sein wie Jesus Christus? Ich auch. Ich auch. Ja? Was würde ich drum geben, wenn ich diesem Jesus ein bisschen ähnlicher wäre? Und wie würde unsere Welt sich verändern, wenn die Banker und die Universitätsprofessoren und die Sozialpädagogen und unsere Bedienung in den Kaufläden und so weiter und so weiter, wenn die alle ein bisschen ähnlicher wären wie Jesus, wie würde sich unsere Welt verändern? Wir wollen eigentlich alle so sein wie Jesus. Aber wir wollen diesen Weg nicht gehen. Wir wollen diesen Weg nicht gehen, den Jesus ging. Obwohl Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgt, der nimmt sein Kreuz auf sich. Und lebt so, wie ich gelebt habe. Paulus sagt, wir rühmen uns sogar der Leiden. Das Leiden gehört zum christlichen Leben. Und das Leiden, und das ist die Provokation, das Leiden gehört nicht zum christlichen Leben als etwas, das du verstecken musst. Das Leiden gehört nicht zu deinem Leben als etwas, wo du sagen musst, eigentlich soll das niemand so richtig mitkriegen. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Was mache ich eigentlich noch falsch? sondern das Leiden gehört zu deinem Leben als Christ, weil es zum Leben von Jesus Christus gehört hat. Und dann entwirft Paulus ein atemberaubendes Programm der Transformation durch Leiden. Er sagt, denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Paulus entwirft hier ein provokantes, ein skandalöses Programm der Transformation durch Leiden. Und um das so ein bisschen zu verstehen, müssen wir verstehen, wie Aristoteles gedacht hat, der berühmte griechische Philosoph. Er hat gesagt, das höchste Ziel des Menschen auf dieser Erde ist das Glück. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? ARD-Glückswochen und so? Wow, ist der Mann modern. Aristoteles, 300 vor Christus, schrieb das Programm für die ARD in dieser Woche. Glück, großes Thema. Jeder will glücklich sein, oder? Du? Ich auch? Glück. Wenn ich dieses Wort nur höre, wirst du schon ein bisschen glücklicher. Allein wenn du diesen Klang hörst, Glück, wow. Aber Aristoteles wusste, Glück kommt nicht von alleine. Für das Glück musst du etwas tun. Du brauchst Tugenden. Tugenden. Das heißt, du musst etwas üben. Du musst deinen Charakter üben. Das Glück fällt dir nicht in den Schoß. Du musst etwas investieren für dieses Glück. Und Aristoteles kennt vier Kardinaltugenden, vier Haupttugenden, die du üben musst, in denen du wachsen musst, um die du kämpfen musst, damit am Ende das Glück dir gewährt wird. Und diese vier Tugenden sind Tapferkeit und Gerechtigkeit und Klugheit und Ausgewogenheit. Da könnte man jetzt lange drüber nachdenken. Das sind tolle, tolle Gedanken, wichtige Gedanken. Und Paulus sagt, lieber Aristoteles, ich bin eigentlich mit dir einverstanden. Ja, das höchste Ziel des Menschen ist das Glück. Das steht hier auch im Römerbrief. Der Paulus hat nur ein bisschen ein anderes Wort dafür benutzt. Er nennt das Herrlichkeit. Vers 2 am Ende. Können wir das nochmal lesen? Wo ist das? Er öffnete uns den Weg des Vertrauens, damit wir den Zugang zur Gnade Gottes haben und so weiter. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Paulus nimmt nur ein anderes Wort dafür. Herrlichkeit. Teilhabe am Glück Gottes. Das Geglückte, das Beschenkte, das gelungene Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist das Ziel. Gott lässt uns an der Herrlichkeit teilnehmen. Und das kriegst du alles geschenkt. Das kriegst du alles geschenkt. Durch Gnade, durch Vertrauen, durch Jesus Christus, durch den Glauben und so weiter. Aber jetzt kommt es darauf an, dass Gott deinen Charakter transformiert. Und er tut das, und das ist der Skandal. Und da hätte sich der Aristoteles voller Abscheu abgewandt. Er tut es durch das Leiden. Denn, so sagt Paulus, das Leiden bringt Geduld hervor. Und Geduld, das war nicht eine Tugend in der Antike. Das gehört nicht zu den Tugenden. Das ist anstößig. Was ist Geduld? Manchmal denken wir Christen, Geduld, das ist so dieses depressive, duckmäuserische, sich alles gefallen lassen. Den Kopf einziehen und warten, bis alles vorbei ist. Aber das ist gar nicht das, was die Bibel mit Geduld meint. Geduld, wenn man so ein bisschen die Spuren in der griechischen Sprache zurückverfolgt, Geduld meint eigentlich die Standhaftigkeit eines Soldaten im Kampf. Geduld, das ist jemand, der versucht, eine Stadt einzunehmen und unter der Stadtmauer steht und die werfen da oben alles Mögliche runter, Pech und Schwefel und Steine und was weiß ich, und du hast deinen Schild über dir und du bleibst da drunter unter diesem Schild, der dich schützt. Das ist Geduld. Geduld hat also nichts damit zu tun, ich gehe in mein Wohnzimmer und pflege meine Wunden und warte, bis alles vorbei ist. Geduld heißt, das ist eine Tugend im Kampf. Das ist ein Ausharren, ein Dranbleiben im Kampf des Glaubens. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir vorhin waren, beim Kampf des Gekreuzigten, beim Kampf von Jesus Christus. Denn Christus litt, um die Welt zu erlösen und das Böse zu überwinden. Und in diesen Kampf sind wir involviert. Das ist unser Kampf. Wir leiden und wir brauchen Geduld, nicht weil die Welt so böse ist, sondern weil wir sie überwinden wollen. Wir leiden, weil wir mit Jesus in seiner Nachfolge kämpfen, streiten, uns einsetzen gegen Lieblosigkeit, gegen Ungerechtigkeit, gegen Lüge, gegen Mobbing, gegen Menschenhandel, gegen Armut, gegen Arbeitslosigkeit und so weiter. Deshalb leiden wir. Darin brauchen wir Geduld. Das ist das Programm der Nachfolge. Das ist das, was Jesus uns zumutet. Weil ich muss euch ehrlich sagen, wenn es nur darum ginge, einfach auszuhalten, bis es hier zu Ende ist, dann hätte ich schon längst den Antrag da oben gestellt, dass er uns alle ein bisschen schneller nach oben holt. Aber Jesus möchte, dass wir hier auf dieser Erde für Frieden kämpfen. Dass wir das Licht hineinbringen in die Dunkelheit. Dass wir Hoffnung schenken, wo keine Hoffnung ist. Dass wir diese messianische Berufung in unserem Leben, in unserer Gemeinde umsetzen. Und dazu brauchen wir Geduld. Und weil wir uns auf diese Weise rufen lassen in die Nachfolge von Jesus, deshalb erleiden wir das Leiden. Und Jesus Christus wurde wirklich einer von uns. Er hat sich solidarisch involviert in unser Leben. Er hat das nicht vom grünen Tisch ausgemacht. Er hat die Welt nicht erlöst per Internet, virtuell, Mausklick. Die Welt erlösen. Klick. Er wurde Teil dieser Schöpfung. Er wurde Mensch. Und als Mensch hat er gelitten. Hunger und Durst und Krankheit und Folter. All das hat er in Kauf genommen. Und wisst ihr, nicht anders geht es uns. Wir als Christen, wir leben nicht in einer besonderen Enklave der Auserwählten. In einer VIP-Lounge für Gotteskinder, wo alles ein bisschen besser, alles ein bisschen schneller geht, alles ein bisschen bequemer. Das ist nicht so. Ich musste dieser Tage so oft an Humedica und an die Philippinen denken. Du kannst diese Not nur lindern dort, wenn du Teil der Not wirst. Jeder, der dort helfen möchte, der nimmt alle Risiken in Kauf. Verschmutztes Trinkwasser, Schlaflosigkeit, verstopfte Wege, Einsturzgefahr. Seuchengefahr. All das, jeder, der dort hilft, muss das auf sich nehmen. Es geht nicht anders. Und ich bewundere Menschen, die das tun. Und wir sollten sie mit unserer Fürbitte unterstützen. Aber was Wiebke Schmidt-Holzhüter uns da berichtet, das ist unfassbar. Und jeder, der dort hilft, der ist hinterher traumatisiert von den Verhältnissen, die er dort antrifft. Weil das so unfassbar ist und weil diese Not nicht einfach an den Helfern vorbeigeht. Wir leben nicht in dieser Welt als Christ im Aquarium da oben und schauen zu, wie die anderen leiden. Wir leben das solidarische Leben des Messias Jesus Christus in dieser Welt. Und deshalb haben wir Krebs. Und deshalb trifft uns Arbeitslosigkeit und Beziehungsschwierigkeiten und all das ganze Programm. Das ist die Wahrheit. All das ganze Programm trifft uns genauso wie die anderen. Aber wir leiden mit Hoffnung. Wir leiden in der Kraft des Messias Jesus Christus. Wir tragen dieses Leiden, weil wir wissen, wie die Story ausgeht. Wir leben und tragen dieses Leiden, weil wir um den wissen, der vom Tod auferstanden ist. Wir wissen, wie die Story ausgeht. Und wenn du weißt, wie die Story ausgeht, dann kannst du unglaublich viel ertragen. Weil du um das gute Ende weißt. Ich habe mir das so überlegt, wie das so wäre, wenn ich irgendwo als Schiffbrüchiger im Meer wäre. Wer von uns würde weiter schwimmen, wenn du keinen Horizont mehr siehst, nur Wasser? Wenn du keine Hoffnung hast, wer würde weiter schwimmen? Du weißt ja noch nicht mal, in welche Richtung. Aber wenn du das Land siehst, wenn du das Ufer schon siehst, ich glaube, dann schwimmst du. Und das ist die Hoffnung. Wir sehen das Ufer, wir sehen den Ausgang, wir haben die Hoffnung. Und deshalb rühmen wir uns dieser Hoffnung. Wir rühmen uns dieser Zukunft. Wir rühmen uns der Überwindung, die Jesus Christus geschaffen hat durch seine Auferstehung. Und wir rühmen uns auch der Leiden, weil wir wissen, dieses Leiden ist Teil des messianischen Programms, Teil der Nachfolge Jesu. Wir lernen Geduld. Unser Glaube wird sich bewähren. Und unsere Hoffnung wird nicht zu Schanden werden, sagt Paulus. Lass mich noch ganz kurz einen kurzen Blick in einen anderen Text werfen. Nur ganz kurz. Johannes 17, Vers 1. Johannes 17, Vers 1. Das ist der Anfang des sogenannten hohen priesterlichen Gebets von Jesus Christus. Als er schon mitten in der Passion war, also die Passion unmittelbar bevorstand, da betet er. Da heißt es, Jesus redete und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Nur diesen Satz, nur noch ein paar antippende Gedanken. Jesus betet, Vater, die Stunde ist da. Die Stunde, wo er verraten wird von seinem besten Freund oder von einem seiner besten Freunde, von seinen 12 Unterstützern, wo er verleugnet wird von dem Mann, auf den er seine ganzen Hoffnungen gesetzt hat, dem er am meisten zugetraut hat, Petrus, der verleugnet ihn. Wo er verlassen wurde von allen. Die Stunde, in der er verhöhnt, verspottet wurde, wo man ihm durch Lügenzeugen einen falschen Prozess gemacht hat, wo er gefoltert wurde, geschlagen, angespuckt, gekreuzigt. Das ist die Stunde. Jesus betet, Vater, die Stunde ist da. Und wisst ihr, das macht mich nachdenklich. Weil ich glaube, wir brauchen uns nicht zu fragen, ob die Stunde kommt, sondern die Frage ist, wie werde ich bestehen in dieser Stunde? Es ist nicht die Frage, ob in deinem Leben diese Stunde kommt. Diese Stunde kommt. Sie kommt immer wieder. Das ist die Stunde, in der du hörst, ich werde dich verlassen, ich kann mir ein Leben mit dir nicht mehr vorstellen. Es ist die Stunde, wo du hörst, ihr Kind ist drogenabhängig oder internetsüchtig. Es ist die Stunde, wo du erfährst, es ist unheilbar. Du hast nur noch wenige Wochen. Es ist die Stunde, wo du erfährst, meine Geschwister haben mich um mein Erbe betrogen. Es ist die Stunde, wo du erfährst, eigentlich war ich nie gewollt. Meine Eltern, das war ein Unfall. Und ihr kennt diese Stunde. Und es ist nicht die Frage, schaut euch Jesus an. Es ist nicht die Frage, ob diese Stunde kommt. Es ist die Frage, wie. Wie möchte ich in dieser Stunde bestehen? Und jetzt betet Jesus, verherrliche den Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Ich versuche das mal mit anderen Worten zu sagen. Vater, transformiere mich durch dieses Leid, dass ich so leide, dass es dir Ehre macht und dass es nicht umsonst ist, sondern die Welt erlöst. Transformiere mich durch dieses Leiden, dass es dir Ehre macht und diese Welt erlöst. Denn du kannst auch umsonst leiden. Du kannst deinen Schmerz auch verschwenden, um das mal so auszudrücken. Deinen Schmerz, den leidest du umsonst, wenn du ihm begegnest mit Bitterkeit. Und mit Auflehnung, mit Rachsucht oder dem Drang nach Vergeltung, mit Groll und mit Nachtragen, mit Unversöhnlichkeit und Rebellion. Und Jesus betet, Vater, lass meinen Schmerz, lass mein Leiden nicht umsonst sein. Ich will so leiden, dass du etwas damit machen kannst. Und wisst ihr, das soll auch meine und soll auch deine Bitte sein. Dass wir das, was Gott uns zumutet, dass wir das nicht verschwenden. Dass wir nicht leiden. Man kann so viel, es wird so viel gelitten in dieser Welt. In Hass. In Wut. Wo man auf den Augenblick der Rache zulebt. Man sagt, ich halte das aus, aber nur um. Das ist alles verschwendeter Schmerz. Nutzloses Leiden. Nicht erlösendes, nicht messianisches Leiden. Und Jesus betet, Vater, lass mich in dieser Stunde so leiden. Und wisst ihr, das ist mein letzter und abschließender Gedanke. Jesus betet. Meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung ist die, du kannst deinen Schmerz und dein Leiden nur im Gebet verwandeln in Geduld. Du kannst deinen Schmerz und dein Leid nur im Gebet umformen zu etwas Kostbarem. Nur im Gebet. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und wir sehen das bei Jesus. Er betet hier. Er betet in Gethsemane. Er sagt, Vater, lass diesen Kelch, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen. Er betet am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, er betet. Und das darfst du auch. Mein Gott, warum jetzt? Warum ich? Ich sehe keinen Sinn. Wozu das jetzt? Und wie lange? Bin ich schuld? Lieber Gott, was soll ich daraus lernen? was willst du mir sagen? Wem muss ich vergeben in dieser Situation? Was kann ich in diesem Leiden lernen an Geduld? Und lieber Gott vor allem, lass mich auch in dieser Dunkelheit deine Hoffnung festhalten. Gebet ist der Ort der Transformation des Leidens. Ich weiß keinen anderen, dass du deinen ganzen Schmerz über das Leiden hineinpackst in das Reden mit deinem Vater im Himmel. Und sagst, Vater, und in dieser Stunde verherrliche du dich und hilf mir. Und dann gilt das, was Paulus sagt in Römer 5, Vers 5. Hoffnung wird nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Vater, in allem, bitte lass mich wissen und festhalten, dass du mich liebst. Lass mir das nicht verloren gehen in meinem Schmerz, dass du mich liebst, dass du am Kreuz für mich gestorben und auferstanden bist von den Toten. Liebe hält lange aus. Liebe hält durch. Liebe wird mit Enttäuschung fertig. Liebe kann warten. Liebe kann Rückschläge in Kauf nehmen. Liebe kann verzeihen. Liebe kannst du üben, auch dort, wo du nichts verstehst. Liebe kannst du geben, auch dort, wo du den anderen nicht verstehst. Liebe ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, das Gott dir macht. Liebe transformiert dein Leiden. Lasst uns still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wenn ich ehrlich bin, ich hätte es mir anders gewünscht. Dieses Ding mit der Nachfolge und mit dem Christsein. Ich hätte es mir wirklich so gewünscht, wie es auf den Hochglanzflyern und Prospekten draufsteht. Alles ist gut. Nichts passiert dir. Glück und Frieden werden dir als Zugaben immer wieder gegeben. Ich hätte mir das gewünscht, mich so durchzuklicken durch mein Leben von einer Oase zur anderen. Aber es ist anders. Und jeder von uns, die wir hier vor dir stehen und sitzen im Gebet, jeder von uns kennt diese Stunden, wo wir an dir zweifeln, wo wir Fragen haben, auf die es keine Antworten gibt. Wo wir rufen und scheinbar niemand antwortet. Wo wir irre werden an dir. Wo wir uns alleine und unverstanden fühlen. Wir bitten dich, gieße neu deine Liebe des Heiligen Geistes in uns aus, in unsere Herzen. Dass wir lieben und warten können. Dass wir lieben und leiden können. Dass wir lieben und aushalten können. Und dass wir mutig in dieser Welt dein Evangelium leben. Die Not bekämpfen. Deine gute Nachricht weitererzählen. Ein Licht anzünden in der Dunkelheit. Wir bitten dich, rede du jetzt zu unseren Herzen, wie wir es brauchen. Und wo wir alleine nicht klarkommen, da schenk uns Menschen, denen wir vertrauen können. Gib uns Mut, Hilfe zu suchen, andere Menschen anzusprechen, unser Herz auszuschütten, wo wir an unserer Not zu schwer tragen. Lass uns eine Gemeinde werden, in der das Leid nicht verdrängt wird, sondern in der wir das Leid teilen und miteinander tragen. Wir danken dir für die lebendige Hoffnung, die du gebracht hast durch dein Leiden, durch deinen Tod und durch deine Auferstehung.